Als ich noch in Liebenzell studiert habe, so Anfang der Nullerjahre war das, schon eine ganze Zeit zurück, da gab es die Möglichkeit damals, dass wir einen Einsatz in Afrika machen konnten. Und das haben ein paar Leute aus meiner Klasse gemacht, wir waren zu sechst. Und das ist jetzt schon ein bisschen witzig, irgendwie, wenn ich die Besetzung sage, da war ein gewisser Heiko Erntwein dabei, ein gewisser Markus Mall, der ist glaube ich heute nicht da, der Brit wahrscheinlich irgendwo, aber der kommt sonst auch hierher, ein gewisser Simon Herrmann, ich und nochmal zwei andere halt. Wir waren unterwegs in Afrika, 3 Wochen lang in Sambia. Und da haben wir so Einsätze gemacht, Jesus-Film vorführen, das war dann ein großes Ding damals, so richtig in den Busch rein, wo die Leute noch nie ferngesehen haben, mit Generator, kein Strom da und so weiter, Strom erzeugt und dann Jesus-Film gezeigt, großer Event, hunderte von Leuten kamen da. Das war so total spannend, da in eine ganz andere Kultur einzutauchen. Und was wir dann gemacht haben sonntags ist dann, wir sind dann natürlich auch in die einheimischen Kirchen gegangen, in die Gottesdienste da und das war schon spannend. Also zu erleben, Gottesdienste in einer ganz anderen Kultur, in einer ganz anderen Art und Weise. Und ich erinnere mich sehr lebhaft an einen Gottesdienst, der ging dann früh morgens los und es läuft ja so ganz anders als bei uns. Die gehen ja dann stundenlang, die Gottesdienste, bei uns ist so ne, 1 Stunde und 1/4 schon, jetzt langsam Mittagessen, Bauchweh und so. Da gucken alle auf die Uhr, 2 Stunden, 3 Stunden, kein Ding in Afrika. So, ne? Wir also im Gottesdienst gesessen und die Leute sind gekommen, früh morgens und dann sind die ganze richtig aufgedonnert so. Die feinsten Klamotten werden da angezogen, die sind ganz viele so im weißen Hemd oder in weißen Blusen gekommen. Ich kann mich auch noch gut erinnern, wir saßen dann so in Bänken, auf Holzbänken, ohne Lehne übrigens, ein paar Stunden für uns Westler, ganz schön anstrengend. Und dann saßen auf der Seite dann auch einige Frauen so, alle in ihren schönen weißen Blusen und so und der Gottesdienst ging los und es wurde später und später. Die Sonne ging höher und höher, es wurde heißer und heißer, Afrika halt, ne? Und es wurde also richtig drückend heiß da in der Kirche drin. So, dann sitzen da die Frauen so im Blickwinkel, so auf der linken Seite so und dann fangen die an, ihre Blusen aufzuknöpfen so. Okay. Und dann wurde es halt noch heißer und heißer und so, dann haben sie immer weiter aufgeknöpft und so. Irgendwann haben die angefangen, ihre Blusen aufzumachen und die hatten auch nichts drunter dann so. Und dann ist da dann so, Konzentration auf die Predigt. Also es war einfach nur irritierend, muss man sagen. Das war da auch irgendwie überhaupt nicht erregend in den Zeiten, wo man einfach nur so, was geht hier eigentlich ab? Wo der Mist, es ist so anders irgendwie. Also das muss man sich mal vorstellen hier so. Ne? Jetzt ist ja Winter bei uns und so. Aber das ist ja in unserer Kultur völlig undenkbar, dass man sowas macht. Ne? Ja, also nach dem Gottesdienst, wir mit dem Missionar gesprochen, so, ne, vor Ort und so weiter. Und, naja, also was geht eigentlich bei euch im Gottesdienst ab? So? Und dann hat er uns erklärt so, In Afrika ist das überhaupt kein Thema. Die Frauen da unter der Woche, die laufen immer oben ohne rum. Das ist normal bei denen. Und das ist auch für die Afrikaner nicht erregend dann. Das sind die gewohnt. Dagegen ganz schlimm Beine zeigen. Die haben alle ganz lange Röcke und so weiter und dann abknöcheln. Also nicht Binirock oder so irgendwas, abknöcheln. Huiuiuiuiuiui. So, das ist dann ein großes Tabu wiederum. Wo du plötzlich merkst, so, es ist so ganz anders als bei uns. Aber irgendwie, wenn man es versteht vom Hintergrund, dann ergeben sich so ganz andere Zusammenhänge. Und dann kann man irgendwie auch gar nicht mehr so leicht sagen, was ist denn jetzt eigentlich richtig und was ist falsch. Was bei uns vielleicht ganz klar falsch wäre, das ist in dieser anderen Kultur was völlig anderes, was völlig Normales vielleicht. Und in dieser ganzen Ebene bewegen wir uns jetzt heute mit diesem Bibeltext, wenn es um die Starken und Schwachen im Glauben geht, im Römerbrief. Letztlich genau diese Fragen werden da tangiert. Und da möchte ich heute ein bisschen was drüber sagen. Was heißt es, einen starken und einen schwachen Glauben zu haben? Und inwiefern hängt es auch mit Kulturfragen zusammen? Dann wird es nämlich viel, viel komplizierter. Und das haben wir bei den Römern eben. Und letztlich dann auch noch die Frage, das wird mein dritter Punkt dann sein, wie gehen wir denn mit diesen Dingen um? Mit Meinungsunterschieden, mit Kulturunterschieden und all diesen Dingen, das ist ja auch für unsere Gemeinde heute spannend. Wir haben ja jetzt, was bisher geschah, eine ganz große Reihe mit diesem Römerbrief. Und ich freue mich sehr, wie das angenommen wird. Ich habe jetzt gehört, am Mittwoch wieder viele Leute da gewesen. Wir haben ja das ganz breit gestreut jetzt. Wir arbeiten ja immer schön an diesem Poster da entlang. Gibt es ja diese netten Videoclips auch im Internet, wo der Römerbrief im Überblick da ist. Und wir haben immer mittwochs jetzt diese Vorträge über diesen großen theologischen ersten Teil im Römerbrief, wo da verschiedene Einheiten gegeben werden. Nochmal kurz zur Übersicht. Wir hatten, ganz am Anfang habe ich die Predigt gehalten, da ging es um das Evangelium hier, das war die Einführung, der Römerbrief als die lange Ausführung von Paulus über den Römerbrief. Er schreibt es an die Gemeinde in Rom, die kennen ihn nicht, und er erklärt seine Theologie. Und letztlich dieser ganze erste große Teil hier ist eine lange Ausführung, was ist für Paulus das Evangelium. Und das haben wir jetzt schön aufgedröselt die letzten Wochen, immer mittwochs hier, den ersten großen Block. Das Evangelium übrigens hier dann auch nochmal so, ne, aufgedröselt, also als Offenbarung von der Gerechtigkeit Gottes. Dann das nächste war dann hier für die neue Menschheit, was heißt das jetzt? Josia hat am Mittwoch dieses Thema gemacht, wie verhält sich das jetzt mit Israel und mit den Heiden und all diese Dinge. Komplizierte Themen, große Zusammenhänge, deswegen ist auch dieses Poster, glaube ich, hilfreich. Sonntags haben wir jetzt immer schön diese Einheiten hier gemacht. Am Ende kommt nämlich noch so dieser praktische Teil. Da haben wir diese Gottesdienstreihe, zum Beispiel Christ und Staat, hat der Tom schon gemacht. Und jetzt heute eben dieses Thema, auch in diesem großen Block drin, die Starken und die Schwachen im Glauben. Das mal so kurz nochmal zum Überblick. Was war denn die Situation in der Urchristenheit? Kann man sagen, das ist eigentlich ein beherrschendes Thema durch das komplette Neue Testament hindurch. Die Frage, wie verhalten sich Judenchristen zu Heidenchristen? Ganz am Anfang, als Jesus gewirkt hat, er hat ja eigentlich nur mit Juden zu tun gehabt. Wir haben ganz punktuell bei Geschichten von Jesus so dass er mit Heiden zu tun hatte, aber das ist ganz wenig. Da kommt einmal so diese heidnische Frau zu ihm, vielleicht kennt ihr eine oder andere Geschichte, und möchte auch mit ihm, und dann sagt er, nee, ich komme nur zu Israel. Und dann sagt sie, ja, aber hier die Brosamen, die unter den Tisch fallen, dann kriegen doch die Hunde auch noch was ab. Also das ist so nur ganz am Rande ein Thema. Jesus hat hauptsächlich nur mit Juden zu tun gehabt. Und dann haben wir dieses Thema in der Apostelgeschichte dann, dass plötzlich Heiden zum Glauben kommen. Erst die Samariter. Und die Samariter, das ist ja so ein Mischvolk aus Juden und Heiden, die kommen zum Glauben, und die ersten Christen in Jerusalem kriegen es mit, und dann schicken sie erstmal Petrus und Johannes hin, um nach den Rechten zu gucken. Wie, die Samariter wollen jetzt auch an Jesus glauben. Wo kommen wir denn da hin? So. Und dann plötzlich, und das ist so diese berühmte Geschichte von Petrus, als er diese Vision hat, da kommt dann dieses Tuch vom Himmel runter und er soll unreine Speisen essen und so, und das kann er gar nicht einordnen. Und dann, just in diesem Augenblick, kommen die Gesandten da von Cornelius, einem römischen Offizier, das waren ja auch noch Feinde dazu. Ja, und dann geht er dahin halt, was soll er denn machen, wenn Gott es ihm so deutlich zeigt? Und dann plötzlich die Heiden, die Römer, kommen zum Glauben an Jesus. Boah, und dann schlägt es aber wirklich den fassen Boden raus. Das kriegen die kaum unter die Füße. Und wenn Gott es nicht so ganz deutlich gezeigt hätte, dann hätten sie es nicht gemacht. Und das sind wir bei diesen Kulturfragen. Es war für die Juden damals undenkbar. Sie sind das auserwählte Volk. Und dass jetzt Jesus für alle da sein sollte, war eine große Herausforderung. Und das spüren wir im Neuen Testament permanent durch. Und gerade bei Paulus, er sieht sich als den großen Vertreter der Heidenchristen. Er weiß sich berufen. Das ist ganz oben links in diesem Poster drauf. Er sieht sich berufen als Evangelist, als Apostel für die Heiden und kämpft für deren Rechte. Und das wirkt sich dann im Korintherbrief aus, aber eben auch im Galaterbrief und in unserem Römerbrief hier eben auch. Speziell in Rom. An die Römer schreibt er ja, an diese Gemeinde. Da müssen wir so ein paar Hintergründe dazu wissen. Zwei Dinge sind spannend auf diesem Poster, die habe ich jetzt mal eingeblendet. Sieht man jetzt, ich mache es gleich noch größer. Aber zur Orientierung. Ganz in den Einleitungsfragen oben, da haben wir schon dieses Thema, in welcher Situation ist diese Gemeinde in Rom? Und dann heute jetzt unten, das ist unser Predigttext heute. Also die Frage ist, hier ist das große Thema der Gemeinde in Rom, und hier geht er am Ende des Briefes Paulus auf genau diese Situation ein, die in Rom vorherrscht. Was war das? Wir wissen, auch aus außerbiblischen Quellen, die Römer haben ja sehr viel Geschichtsschreibung und so weiter schon betrieben, deswegen haben wir da einigermaßen Einblicke, was in Rom so abging. Und es gab schon eine Ausweisung von Judenchristen aus Rom, und zwar 49 nach Christus, unter Claudius. Das sind die alle aus der Stadt rausgeschmissen worden. Die Judenchristen, wohlgemerkt. Da heißt es dann in den Ausschriften, ja, alle Juden, die einem gewissen Christus, wahrscheinlich ein Schreibfehler, Christus war wohl gemeint, einem gewissen Christus nachfolgen, die sind alle aus Rom rausgeschmissen worden. So, das waren so erste Christenverfolgungen eigentlich, die wir damals schon haben in Rom. Und auf diesem Wege übrigens, das ist, was ja auf diesem Poster dargestellt wird, ne? Also das soll hier dieser römische Imperator sein und so, der die rausgeschmissen hat, die Juden und so weiter. Jetzt gehen sie raus, 5 Jahre später, das ist dann das hier, kommen sie wieder zurück. Und das ist, was auf diesen Bildern dargestellt wird. Wir haben eigentlich eine Spaltung. Wir haben hier auf der einen Seite die Judenchristen und auf der anderen Seite, nicht jüdische Christen und hier die Judenchristen. Die Judenchristen sind aus der Stadt rausgeschmissen worden. Die waren eine lange Zeit weg, 5 Jahre. Und dann kommen sie plötzlich zurück. Sie dürfen wieder heim in ihre Heimat, in die Heimatstadt Rom und so. Und sie kommen zurück und merken, hoppla, da gibt es ja immer noch eine Kirche. Da gibt es ja immer noch Christen. Und zwar Heidenchristen. Also Römer, die zum Glauben gekommen sind. Nebenbei bemerkt, wie das Evangelium nach Rom gekommen ist, wissen wir gar nicht so genau. Alles, was wir von der Bibel immer wissen, ist eigentlich, wo Paulus das Evangelium hingebracht hat. Heutige Türkei, Griechenland und so weiter, da war er unterwegs, das wissen wir. Und dann kriegt er aber plötzlich mit, in Rom gibt es Christen und wo die herkommen, keiner weiß es. Rom war damals die absolute Weltmetropole, römisches Imperium überall. Womöglich sind irgendwo zum Beispiel irgendwelche römische Legionäre zum Glauben gekommen. Und dann sind sie irgendwie zurückbeordert worden und als Christen eben in Rom gewesen, haben angefangen, sich zu treffen. Irgendwie so muss das Evangelium sich in Rom Fuß gefasst haben. So, und jetzt haben wir also dieses Thema, wir haben einen Haufen Heidenchristen in Rom und jetzt kommen die Judenchristen zurück. Und jetzt merken sie, Menschen, irgendwie, wir gehören ja zusammen, aber irgendwie reibt es auch ganz schön bei uns. Irgendwie können wir auch gar nicht so gut miteinander. Das gibt Spannung. Wie hat Paulus das Ganze mitbekommen? Machen wir einen kleinen Exkurs nur dazu. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, dass er in Korinth ist, zweite Missionsreise ist es, und in Korinth trifft er 2 Leute, nämlich Aquila und Priscilla, die beiden, und die kommen aus Rom. Und das ist wahrscheinlich das erste Mal, wo Paulus erfahren hat, in Rom gibt es Christen, wie kann denn das sein? Eigentlich gibt es nirgends Christen, wo ich nicht war. Er ist ja der große Heidenmissionar. So, ne? Und jetzt völlig Überraschung, hoppla, da gibt es Christen. Das ist für ihn wahrscheinlich eine große Offenbarung gewesen. Und die beiden, wahrscheinlich eben, weil sie da von Claudius rausgeschmissen wurden, sind sie nach Korinth gekommen. Und im Römerbrief, Kapitel 16, 3 und 4 dann, bezieht er sich auf diese beiden Personen und schreibt ihnen Grüße im Römerbrief nach Rom. Also offensichtlich sind die beiden auch zurück nach Rom gegangen. Und die kannte er, also die Gemeinde an sich nicht, aber die beiden Personen, die kannte er. Und dann auch schöne Grüße am Ende noch so. Das war so dieses Ding. Aber so viel erfährt er, es gibt eine Gemeinde in Rom und er weiß auch um die Schwierigkeiten, die da vorherrschen. So, und jetzt eben, das ist unser Predigtext heute, lange Einleitung, Kapitel 14 und 15, jetzt geht er genau auf diese Frage ein. Also ihr lieben Christen in Rom, Heidenchristen, Judenchristen, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir mit diesen Meinungsunterschieden um? Das ist so das große Thema von heute. Was waren denn die Themen? Es gab 2 Streitfragen, die Paulus hier anreißt. Das erste war unreine Speisen und das zweite sind die Feiertage, die hier genannt werden. In anderen Stellen wissen wir auch, so ein klassischer Streitpunkt war noch die Beschneidung. Letztlich die Frage, die immer dahinter liegt, im Hintergrund ist, müssen die Heidenchristen die jüdischen Gesetze und Riten befolgen oder nicht? Weil das alles jüdische Hintergründe. Also zum Beispiel die unreinen Speisen. Da ging es darum, insgesamt, welche Speisen darf man essen? Von den Juden wissen wir ja, die dürfen kein Schweinefleisch essen, weil es ein unreines Tier ist. Wie ist es jetzt mit Heidenchristen? Oder, große Frage, auch in Korinth zum Beispiel gewesen, es gibt ganz viele heidnische Tempel und diesen Götzen wurden in diesen Tempeln, ich muss langsamer reden, gell, ich bin immer so schnell, langsam reden, in diesen Götzentempeln wurden Speiseopfer dargebracht. Die haben dann irgendwelche Speisen denen geopfert, dass die essen können. Die Götzen haben die aber nicht gegessen, die Speisen, und deswegen, dass die ja nicht vergammeln und so, hat man die eben wieder weggebracht, die Speisen irgendwann, und auf dem Markt ganz pragmatisch verkauft. Sodass die Leute, wenn sie auf den Markt gegangen sind und eingekauft haben, eigentlich nicht wussten, was ist das jetzt für Essen? Ist das schon mal irgendwo einem heidnischen Götzen geopfert worden oder nicht? Und wenn es einem heidnischen Götzen geopfert worden wäre, wäre es ein Problem, so kultisch für die Juden jetzt gewesen. Konnten die aber nicht immer so genau nachvollziehen. Von daher war das ein großes Thema mit diesen Speisen. Das nächste, was wir hier haben, sind die Feiertage. Also wie ist es mit den ganzen jüdischen Feiertagen? Soll man die einhalten? Also zum Beispiel den großen Versöhnungstag oder das Laubhüttenfest und das Passafest und all diese Dinge. Müssen wir die als Heidenchristen jetzt befolgen oder nicht? Wie ist es mit der Beschneidung? Bei Juden ist klar, die Details ersparen wir jetzt uns heute Morgen, sie müssen sich beschneiden lassen, müssen die Heiden sich jetzt rückwirkend auch beschneiden lassen, ja oder nein? Und das waren ganz große Streitfragen. Apostelgeschichte 15, lesen wir von dem ersten großen Konzil, große Krise, die rufen alle Leute nach Jerusalem, Paulus muss auch antreten und dann regeln die genau diese Fragen. Und damals wurde dann festgelegt, die Heiden müssen diese jüdischen Riten nicht übernehmen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir heute zum Teil zumindest Schweinefleisch essen, warum wir keine Laubhüttenfest feiern und all diese Dinge, weil die das damals eben ausgekämpft haben. Dank Paulus, muss man sagen. Er war unser Vertreter. Kleine Nebenbemerkung hier. Heute hat sich das bei allen Christen eigentlich so durchgesetzt. Abgesehen von messianischen Juden, also das gibt es ja auch quasi so Judenchristen heute noch, habe ich in Stuttgart erlebt, da in der LGV-Gemeinde, da trifft sich auch die messianische Gemeinde. Und eines Tages bin ich da mal reingekommen so und da überall so komische Dekorationen, so Blätter an der Wand und so. Und dann sage ich, was habt ihr eigentlich für eine schräge Deko hier? Und dann sagen, ja, das waren unsere Freunde hier von den messianischen Juden, die feiern Laubhüttenfest. Ja, also jetzt, die machen nicht richtig Hütten, aber so, zumindest so andeutungsweise haben die da Laubzweige aufgehängt. Und eine Gruppierung, die Adventisten. Die sind da auch noch ein bisschen anders drauf. Die haben so Speisegebote und so weiter, haben am Sabbat, samstags Gottesdienste. Also die sind da eher auch noch in diese Richtung. Aber sonst ist es eigentlich bei allen christlichen Gruppierungen, die ich sehen kann, anders der Fall. So, das sind also die Streitpunkte, die sie damals haben. Und das Interessante hierbei ist, Paulus positioniert sich ganz klar. Also für ihn ist, er ist auf der Seite der Heidenchristen, das sind so, und das nennt er dann die Starken im Glauben, ganz explizit, Kapitel 15, Vers 1. Und die anderen, die das nicht mitgehen können, das sind für ihn die Schwachen im Glauben. Also es gibt ganz klar, und das ist mir jetzt wichtig an dieser Stelle, weil ich nachher noch einige Dinge sagen muss, aber es gibt ein richtig und falsch. Also nicht so irgendwie, naja, jeder macht, wie er denkt und jeder wird nach seiner eigenen Meinung selig und so, sondern Paulus sagt hier, es gibt eine richtige und eine falsche Position. Und er sagt hier, an dieser Stelle sind eigentlich die Starken, die sich von diesen Dingen loslösen, die dann nicht zurückhalten, dass sie quasi weiterentwickelt haben. So, das ist also so die Situation. Glaube als ein lebenslanger Prozess. Ich mache jetzt mal einen kleinen Ausflug in die Wissenschaft. Ich beschäftige mich ja mit diesen Dingen immer. Und es gibt tatsächlich auch eine Forschung zur Glaubensentwicklung. Fowler heißt der gute Mann, ein Theologe aus Amerika gewesen. 80er, 90er Jahre hat er schon für Furore gesorgt. Er hat geforscht an Interviews und so weiter, mit Leuten gesprochen und hat so die These aufgestellt, Glaube macht eine Entwicklung durch. Das ist übrigens durchaus auch neutestamentlich. An vielen, vielen Stellen sehen wir das irgendwie, dass gefordert wird, wir sollen uns weiterentwickeln im Glauben. Paulus schreibt an die Korinther, ne, früher, da habt ihr nur Milch getrunken, aber jetzt könnt ihr schon Fleisch essen. Also das ist eine Metapher dafür, dass sich der Glaube weiterentwickelt, reifer wird. Das ist eigentlich etwas, was durchaus gefordert ist. Und er hat versucht, das mal mit vielen Leuten in Interviews rauszufinden, na, wie ticken die denn, was für Ebenen gibt es da? Und er hat so sieben Stufen herausgeschält, wo er gesagt hat, das sind so sieben Glaubensstufen. Die werden bis heute diskutiert, auch ein bisschen kontrovers. Und ich führe es deswegen ein, weil unser Thema heute mit diesen Glaubensstufen sich schön abbilden lässt. Nach Fowler ist es, das ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, je höher, desto besser. Und immer eins nach dem anderen und für ihn ist das so ein ganz festes Schema, eine Stufe nach der anderen. Das ist, aber möchte ich auch explizit sagen, überholt. Es gibt einen seiner Schüler, ein Deutscher war das, Streib, der forscht heute, glaube ich, in Bielefeld oder sowas. Der hat das Ganze modifiziert und er spricht heute, das ist eher, und ich finde das auch näherliegend, er hat ein Beispiel von der Geologie, so Schichtgesteine. Und sagt, der Glaube ist nämlich ähnlich. Es ist nicht immer so, dass man auf einer Stufe ist und das quasi so wie auf einer Treppe die eine die andere ablöst, sondern er sagt, es baut aufeinander auf. Wir haben verschiedene Ebenen des Glaubens und die wirken aber ineinander auch nach, die sind parallel zueinander. Und das macht aus meiner Sicht total Sinn, aber das nur nebenbei. Also ich will mich da jetzt nicht auf dieses Bild da reduzieren. Aber es bildet eben unseren Bibeltext schön ab. Nach Fowler sind so diese niedrigeren Stufen geprägt von Law and Order, also von Gesetz und Ordnung und von einer bewahrenden Haltung. Und das ist so etwas, genau wie die Judenchristen getickt haben, auch Petrus selber, ne? Also bevor er da diese Vision hatte mit diesem Tuch, was runterkam, da war für ihn klar, also ich bin ja ein Jude von immer schon gewesen und diese Dinge bleiben jetzt auch so. Jesus hin und her, der jetzt gekommen ist. Und Jesus hat ja manch Provokantes gepredigt. Übrigens auch schon bezüglich der Speisen. Jesus hat gesagt, was unrein macht, ist nicht, was in den Menschen reinkommt, sondern was rauskommt, was wir tun. Also das ist durchaus das, was Jesus selber schon gesagt hat. Aber irgendwie sind sie an diesen Dingen vorbeigekommen. Und dass Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, haben sie irgendwie auch mal spontan vergessen hinterher. Ne? Da sind sie schön unter sich geblieben, in ihren üblichen Kulturen, in ihren Kreisen letztlich. Und letztlich schön alles so weitermachen, alles in Ordnung. Und so ticken die allermeisten Menschen. Ne? Das Gewohnte bewahren, so wie es ist, soll es doch auch bitte bleiben. Dann ist alles schön sortiert, dann haben wir keine Probleme untereinander. So, das ist so eine der frühen Glaubensstufen, sagt Fowler. Und dann gibt es aber auch so weitere Stufen. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen, sonst geht es zu sehr ins Detail. So ein reflektierender Glaube oder Glaube als ein Prinzip. Glaube als Beziehungsgeschehen. Also reflektierender Glaube, dass da einfach auch rational Dinge dazukommen, wo wir auch verstehensmäßig weiterkommen. Nicht nur, wir kennen halt ein paar Geschichten, sondern wir versuchen auch zu verstehen, wie denkt Jesus, was lehrt er. Glaube auch als Prinzip, zum Beispiel jetzt in Fragen der Gegenwart. Was machen wir denn als Christen mit dem Internet? So, jetzt können wir sagen, dann schauen wir mal in der Bibel nach und merken, oh, sagt die Bibel nichts dazu, weg damit. Jetzt können wir sagen, ja, so rein ganz streng genommen sagt die Bibel nichts zum Internet. Aber natürlich haben wir als Christen irgendwie auch was zu sagen zum Internet. Und das ist jetzt so diese Ebene, dass wir Glaube als Prinzip anwenden und überlegen, ja gut, welche Dinge aus der Bibel können wir denn auf diese Themen anwenden? Und dann meine ich, sehr wohl gibt es Prinzipien, die wir anwenden können auf den Umgang mit dem Internet. Also das ist Glaube als Prinzip oder eben Glaube auch als Beziehungsgeschehen. Das ist vom Wort her übrigens viel näher, als unser Fürwahrhalten. Wir denken Glaube, wenn wir das Wort hören, ganz oft so als ein Fürwahrhalten. Dogmatische Sätze, Jesus ist das und das. Aber Glaube ist ganz viel auch mit Beziehung zu tun. Und das ist auf diesen Ebenen dann auch etwas, wo so ein persönlicher Gottesglaube wächst. Und das ist ja etwas, was auch in der Bibel ganz, ganz, ganz stark drin ist. Und was auch in unserer Frömmigkeitsströmung durchaus einen hohen Wert hat. Also das sind so verschiedene Ebenen. Und ich glaube, man könnte sagen, so ganz grob, ne, die einen, die da so streng sich an die alten Riten und Sitten gebunden wussten, das sind so eigentlich Leute, die bezeichnet Paulus als die Schwachen im Glauben. Und dann die anderen, die da freier umgegangen mit sind, die hat er gesagt, das sind die Starken im Glauben. Die haben sich quasi weiterentwickelt. Also, was wir haben jetzt eine Wort... Vorsicht bei zu starker Wortwörtlichkeit. Jetzt wird es ein bisschen provozierend, sorry, kann ich euch heute nicht ersparen. Was ich immer wieder treffe bei Christen ist immer, naja, wir müssen einfach immer alles ganz wortwörtlich nehmen, dann sind wir auf jeden Fall richtig. Und das ist, glaube ich, so eine Denke, die liegt so ein bisschen auf dieser Ebene noch. Sorry, wenn ich jemandem jetzt zu nahe trete. Aber es ist einfach nicht so einfach manchmal. Zum Beispiel heißt es bei Jesaja einmal, Gott der Herr ist ein starker Fels. So, was sagt uns dieser Bibelvers, wenn wir ihn wortwörtlich nehmen? Gott ist ein Stein. Na, passt irgendwie doch nicht so ganz irgendwie. Ne? Aber wortwörtlich würde es bedeuten, Gott ist ein Stein. Ist er aber nicht. Und dann wissen wir natürlich, es ist ein Bild dafür, dass er stark ist und dass er beständig ist, dass er Kraft hat und all diese Dinge. Wir müssen es übertragen, dann verstehen wir es richtig an dieser Stelle. Also nicht an allen Stellen so. Ne? Bei anderen Dingen, da ist dieses Schichtenprinzip nochmal wichtig, was ich gerade gezeigt habe. Manche Dinge, würde ich sagen, die sind sehr wohl wortwörtlich gemeint. Zum Beispiel, wenn es heißt, du sollst nicht töten. Gebote. Da sage ich, ja, wörtlich. Nicht nur irgendwie übertragen, sondern wir sollen tatsächlich niemanden umbringen. Das sagt uns dieser Bibeltext. So, aber jetzt merken wir, es wird irgendwie ganz schön kompliziert, die Auslegung. Und wir müssen manchmal ein bisschen genauer hingucken. Also dieses immer nur wortwörtlich ist manchmal einfach ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, anderes Beispiel vielleicht mal nochmal. Das ist so, habe ich auch in dem Zell damals erlebt. Manche Leute, die denken, die haben immer ihre Meinung, so ein bisschen. Und diese Meinung, da versuchen sie irgendwo Bibelvers dafür zu finden. Und ein bisschen vorzuhalten. Zum Beispiel hatten wir einen Putzschrank im MSZ damals immer, wir hatten immer so Putzdienste, und in diesem Putzschrank, da war ein Bibelvers aufgehängt: Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. steht da drin so, ne? Und da wollte uns irgendjemand anonym sagen, wohl, ihr blöden Studenten, putzt mal ordentlich. So, jetzt schaust du in den Korintherbrief rein, aus dem Korintherbrief kommt es, und liest ein bisschen außen rum und merkst, es hat mit Putzen überhaupt gar nichts zu tun. Da geht es um Beziehungen untereinander und alle möglichen Dinge, aber ganz bestimmt nicht ums Putzen. Aber irgendjemand wollte uns ein bisschen reindrücken, naja, die Bibel sagt, ihr sollt ordentlich putzen, irgendwas finde ich da bestimmt. So, und das ist auch so, wo wir eigentlich jetzt der Bibel Gewalt antun mit diesen Dingen. Also das ist zu einfach und manchmal auch die eigene Meinung der Bibel übergestülpt. Und dann ist es auch schwierig. Also das mit der Auslegung ist einfach eine ganz komplizierte Geschichte. So, ne? Glaube als Beziehung, das habe ich schon mal gesagt, ich glaube, das muss die Erkenntnis sein, dass wir sagen, und das ist eine Beziehung zu Jesus und ein Hinleben auf ihn. Dass wir versuchen, ihm mehr gleich zu werden, ihm mehr und mehr zu gefallen. Zweiter Punkt, jetzt kommt diese ganze Kulturgeschichte, jetzt wird es noch mal komplizierter. Ich greife noch mal zurück auf die erste Predigt, die wir in dieser Reihe hatten, beziehungsweise die zweite, Römer 12, so dieser Teil, wo anfängt, dieser praktische Teil. Da heißt es, also unser Leben als Christen, nicht was hat Gott getan, das ist der große erste Block, sondern was machen wir Menschen jetzt als Christen? Und da heißt es, die einzige angemessene Antwort darauf ist, auf all das, was Gott getan hat, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre, das steht im Griechischen logische, das ist der logische Gottesdienst. Und dazu fordere ich auf. Also Gottesdienst ist viel mehr als hier Sonntagmorgens, der Tom hat das bestimmt ausführlich erklärt, sondern es ist das ganze Leben. Unser ganzes Leben soll genau darauf ausgerichtet sein, Christus ähnlicher zu werden. Und zwei Dinge nennt er dann noch, nämlich einmal, dass wir nicht länger die Maßstäbe dieser Welt anwenden sollen. Systematizeste steht da drin, da steckt das Wort systematisch drin, unser Deutsches. Wir sollen uns nicht dem System dieser Welt angleichen lassen. Und das ist etwas Permanentes. Immer und immer wieder, das ist die griechische Sprachform, zeigt das, es ist immer so etwas, was immer in Wellen passiert. Es ist nicht mit einmal erklärt. Also hier das Erste ist so, dass wir Christen werden, das ist so manchmal auch punktuell, wo wir entscheiden, ja, wir leben mit Jesus. Und dann sagt er, und wenn jemand mit Christus lebt, immer und immer und immer und immer wieder, muss er aufpassen, dass er sich nicht der Welt angleicht. Das macht die Welt nämlich automatisch. Die Umgebung, die Gesellschaft, die Kultur, die passt uns sich an. Das passt halt automatisch, durch Medien, durch Umgebung, all diese Dinge, immer, immer und immer wieder. Und deswegen sagt er, immer wieder muss man daran gehen, dass wir uns nicht dem Schema dieser Welt anpassen lassen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann Metamorpheo, die Metamorphose, wahrscheinlich hat er das ist immer sehr beliebt, dass wir uns verwandeln lassen, unserem Denken, dass wir, und jetzt, das ist eben dieses Wachstum im Glauben, dass wir auch immer wieder punktuell und immer wieder uns Gott anpassen, dass wir uns von ihm verwandeln lassen, ihm ähnlicher werden. Das ist so die Grundlage von diesem ganzen zweiten Teil des Römerbriefs, Kapitel 12 bis 16. Was heißt das praktisch? Wir haben dieses Evangelium, das ist der große Leitbegriff des Römerbriefs schlechthin. Habe ich in der ersten Predigt ausführlich gezeigt. Und das ist so was, was Paulus aufdröselt, den ganzen Römerbrief durch. Das ist das Evangelium. Das ist das, was Gott uns sagt. Das ist das, was unser Leben verändert. Das ist diese Kraft, die es hat, alles zu verändern. Und dann haben wir die andere Ebene, die Kultur. Weil das ist, wo wir drinstecken, so. Und dann haben wir so jetzt letztlich immer so eine Wechselwirkung. Die Kultur wirkt auf das Evangelium. Das ist so die eine Seite, zum Beispiel durch Fragen, Themen und Formen. Deswegen sind wir als Theologen auch nie beschäftigungslos. Man könnte ja denken, jetzt haben wir 2000 Jahre Kirchengeschichte seit Jesus und irgendwann müssten die biblischen Texte doch verstanden worden sein. Es ist schon so viel geschrieben worden dazu. Aber das Problem ist, dass der untere Teil, die Kultur, sich ja permanent weiterentwickelt und verändert. Und deswegen ist diese Kultur auch immer wieder mit neuen Fragen an das Evangelium heran. Das Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Wie gehen wir mit dem Internet um? Wie gehen wir mit all diesen Dingen um? Weil unsere Welt sich eben auch immer rasanter verändert, kommen immer wieder neue Fragen, mit denen wir an Gottes Wort rantreten und prüfen und gucken müssen, was sagt uns denn die Bibel heute? Und auch die ganzen Formen. Und auch da ist so etwas, wo sich Veränderungen da sind. Die Kultur ist anders und da müssen wir auch immer wieder gucken, Mensch, wie können wir auch Dinge ein Stück weit bei uns anpassen. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen provokant, ich weiß. Aber, Beispiele. 20, 30 Jahre früher, ein Schlagzeug hier, so prominent platziert. Ja, ein paar lachen. Ja, vergiss es. Wäre vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich undenkbar gewesen. hier mit Band und Musik und so weiter und Scheinwerfer und Beamer, bewegtes Bild hier noch so. Ne? Das sind so Dinge, die wären nicht möglich gewesen. Das ist aber eine Kulturfrage und letztlich keine Frage des Evangeliums. Und das sind auch so in Afrika, was ich vorhin gesagt habe, die Gottesdienste sehen ganz anders aus und die Musik ist auch ganz anders. Das sind aber keine Inhaltsfragen. Und das auseinander zu dividieren, ist manchmal ganz schön schwierig, weil wir Kultur, das ist so tief in uns drin, dass wir das manchmal für absolute Wahrheiten halten. Aber da muss man genau hingucken, was sagt Gott denn tatsächlich? Und was sind so Dinge, die wir nur für uns selber festgelegt haben? Zum Beispiel Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist bei uns in Deutschland ganz hoher Wert, Afrika kein Thema. Gottesdienst dauert 3 Stunden, 10 Minuten vor Schluss kommen auch noch welche. 3 Stunden, wo du denkst, also kann man ja mal irgendwie zwischendrin schaffen so. Aber das sind alles kulturelle Fragen letztlich, keine inhaltlichen Fragen. Wichtig hierbei ist immer, die Inhalte und die Wahrheit, die kommt vom Evangelium. Und das ist auch die Veränderung, die vom Evangelium hier runter sich bahnbricht. Und das ist jetzt die Wahrheitsfragen, wo wir einen Pfeil draus machen hier, die Wahrheitsfragen, die davon kommen. Dass wir in Kulturfragen die Formen, die äußeren Dinge, wie unser Gemeindehaus aussieht und all solche Dinge und welche Musik ist und so, das sind alles letztlich sekundäre Fragen. Die sind nicht entscheidend. Aber umgekehrt muss auch das Evangelium eben unsere Kultur verändern. Und das ist der Anspruch, den das Evangelium hat. Das ist die Kraft. Ganz am Anfang, ja, erste Predigt, haben wir das gesagt, die Kraft des Evangeliums, dass es eben auch diese Mauern durchbricht und dann Veränderungen da sind. Und deswegen sind, glaube ich, auch heute bei uns in der Gegenwart immer noch Reibungen da, weil diese Fragen immer da sind. Also wo ist es Kultur und wo ist es Evangelium? Und das ist manchmal auch gar nicht so leicht auseinanderzutreiben. In der Bibel damals wussten wir, für diese Christen in Rom waren diese Fragen mit Speisen und all diese Dinge ein großes, großes Thema. Es ist für uns heute nicht mehr. Das ist irgendwie erledigt, weil unsere Kultur eine ganz andere ist. Und trotzdem sind diese Fragen immer da. Wir müssen immer wieder auch ganz fein darauf achten, wie wir mit diesen Themen umgehen. Nebenbei bemerkt, auch wir haben in unserer Gemeinde hier ja ganz unterschiedliche Kulturen da. Und wir haben hier Leute aus Irak, Syrien, mit türkischen Wurzeln. Schön, dass ihr alle da seid, an dieser Stelle auch mal gesagt. Wo auch da Unterschiede da sind, die wir wahrscheinlich an manchen Stellen merken, wo ihr manchmal denkt, die Deutschen, was geht eigentlich so? Ne? Und manchmal vielleicht auch umgekehrt, Vorbehalte da sind. Aber letztlich, das sind alles immer nur diese Fragen, die sich hier unten abspielen, die Kultur. Was uns zusammenhält, ist das, was hier oben ist. Das Evangelium. Noch 2 Dinge. Was ist das Evangelium jetzt? Das ist mir auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das habe ich an der ersten Predigt. Ich fasse es nur nochmal kurz auf. Der innerste Kern des Evangeliums ist für mich Kreuz und Auferstehung Christi. Das ist, was uns rettet, was uns zu Gott bringt letztlich. Das ist der innerste Kern. Und das ist etwas, was es zu bewahren und zu behalten gibt. Und wo Kulturfragen letztlich nicht rein können. Da können wir von unten nach oben nicht rangehen und sagen, nee, das ist jetzt heute anders. Da hätte ich ein Problem mit. Das Leben und Reich und Wirken von Jesus, das Reich Gottes, ist so der 2. Kern vom Evangelium. Das 3. ist so die Wurzel aus dem Alten Testament her, das ist die gesamte Schrift, die wir haben und eben die gute Nachricht, die in dieses Leben hineingesprochen wird. Das ist Evangelium und das gilt es immer festzuhalten. Also das ist, was wir hier oben haben und diese Dinge, die müssen wir immer runter transformieren in unsere Kultur hinein. Das ist unsere Aufgabe und dann sind die Formfragen und all diese Dinge letztlich sekundär. Zum Beispiel, wo das Kreuz ist. Das war ja auch ein Thema hier in der Gemeinde. So, ne? Also das Kreuz, ist es jetzt eigentlich noch groß genug? Und überhaupt, ist ja nur so reingesägt hier, zählt das eigentlich überhaupt? Und müsste es nicht in der Mitte sein, aber jetzt ist eine riesen Leinwand auch noch da. Was ist denn da jetzt? So, und jetzt, der Unterschied ist hierbei, wenn ich sage rein kulturell, wenn das jetzt einfach nur eine Frage ist, die pragmatisch ist. Ne, es passt jetzt einfach hier in die Seite besser rein, weil hier ist jetzt ja die Leinwand, die macht irgendwie in der Mitte auch Sinn. Dann sage ich, egal. Wenn jetzt aber jemand herkommen würde, sagen, ja, wir predigen nicht mehr vom Kreuz oder wir gehen von dieser Lehre vom Kreuz weg oder so, dann wären wir auf dieser oberen Ebene und dann wiederum hätte ich eine Schwierigkeit damit. Also das ist irgendwie ganz schön kompliziert irgendwie, gell? Aber genau diese Fragen, die müssen wir uns tatsächlich immer und immer wieder neu stellen. Ein paar Fragen in unsere Kultur heute. Also wenn wir gelesen haben, dass die Kultur uns immer wieder verändert. Und dass wir immer wieder schauen müssen, dass die Kultur uns nicht ihrem Schema anpasst. Was sind so die Themen heute? Und ich glaube, ein großes Thema, das wir haben, ist Relativismus. Dass eben heute keine Wahrheiten mehr als absolut gelten. Jeder macht sein eigenes Ding und alles irgendwie wahr. Das ist ein ganz großes Thema, was wir heute haben. Und wo das Evangelium, glaube ich, in unsere Kultur reinsprechen muss. Und wo wir auch sagen müssen und klar halten müssen, nein, es gibt auch Wahrheiten. Und nicht alles ist richtig. Da ist es, glaube ich, ein großes Thema, wo Evangelium und Kultur im Clinch sind, wo eine Reibung da ist. Und das Zweite ist Individualismus. Jeder macht sein eigenes Ding, jeder guckt nach sich selber. Dass wir eine sehr egoistische Gesellschaft geworden sind, wo wir in der Bibel auch ganz vieles lesen, irgendwie vom Evangelium her, nein, wir sind auf Gemeinschaft orientiert. Wir sollen nacheinander gucken. Und deswegen machen wir auch Gemeinde unter anderem. Also das sind nur zwei Beispiele, wo, glaube ich, das Evangelium diese Kraft hat, auch in die Kultur reinzuwirken und sie zu verändern. So, das war jetzt der längste und der komplizierteste Punkt. Jetzt wird es leichter. Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Und wir sind jetzt eine relativ große Gemeinde und es wird wahrscheinlich immer wieder so sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Je mehr Leute wir sind, desto mehr Kulturen wir drin haben, desto mehr Generationen wir drin haben, desto mehr Meinungsverschiedenheiten werden da sein. Was machen wir damit? Und da gibt Paulus ganz praktische Vorgaben. Er sagt, ich sage jetzt ganz bewusst mal nicht die Starken und die Schwachen. Weil das ist ja immer so auch eine Wertung gleich mit drin, wer liegt richtig und wer liegt falsch. Und das ist in manchen Fragen einfach nicht so klar zu beantworten. Also die einen, die sollen, das sind so die Schwachen, auf die Paulus, die Starken, die er zielt, die sollen die anderen nicht verachten. Und das ist so eine Gefahr, wenn wir denken, wir sind glaubensmäßig weiter als andere, die haben es immer noch nicht so ganz kapiert und die sind eben noch nicht so weise und reif wie ich als Christ. Und dann schauen wir von denen herab, so dieses Stufenmodell, so ein bisschen, na, ihr hier unten, ihr habt es halt noch nicht verstanden, bisschen blöd halt so. Ne? Und das sagt Paulus ganz klar, eigentlich das der Hauptteil des Kapitels wendet sich an diese und sagt, verachtet die anderen nicht. Und sogar, das nehmt Rücksicht auf die mit eurem Verhalten. Also wenn die jetzt ein Problem damit haben, dass ihr dieses Fleisch und so weiter esst, dann macht es nicht in ihrer Gegenwart. Könnt ihr zu Hause machen und so, aber in der Gemeinde, beim Gemeindemittagessen, dann nehmt ihr Rücksicht auf die, dass die ja nicht geschädigt werden. Also das ist so der Hauptpunkt eigentlich, die sollen die anderen nicht verachten, auch wenn sie eigentlich recht haben. Das ist ein spannender Punkt, finde ich. Und das andere umgekehrt aber auch, sagt er genau zu den anderen, hey, die sollen, oh, das fehlt jetzt hier, die sollen nicht urteilen, könnte man jetzt noch in dieser Stelle ergänzen, die sollen die anderen nicht verurteilen. Und das passiert auch ganz, ganz leicht. Ne? Da ist jemand, der glaubt anders als ich und dann spreche ich ihm aber den Glauben ab. In unseren heutigen Debatten bei Facebook und überall so, wo es um Glaube geht, massenweise haben wir genau dieses Phänomen. Ja, wenn der so und so sieht, das ist vom Glauben abgefallen, der kommt in die Hölle. Das lesen wir so oft im Internet heute. Oder wenn ich da bei uns im Schwarzwald damals denke, wenn irgendwo ein anderer Pfarrer gekommen ist und so weiter, war das erste Thema immer, ich der gleibig. Ne? Und dann haben wir kurz dann am Küchentisch verhandelt, ist der gläubig oder so nicht. Und gerne war er auch mal nicht gläubig so. Ne? Wo ich denke, also da macht man sich schon auch ein bisschen einfach. Kann man sagen, es sind große Unterschiede zu dem, was ich glaube vielleicht und so weiter. Aber dass ich jemandem den Glauben abspreche, ist dann auch ein bisschen schwierig. So, das ist dieses Richten. Und das sagt er an die anderen, hey, wir sollen die anderen nicht verurteilen. Wir müssen klare Positionen beziehen, wir müssen diskutieren, wir müssen ringen um die Wahrheit, das habe ich hoffentlich deutlich genug gemacht. Aber wir sollen die anderen auch nicht verurteilen oder gar beschimpfen. Basis dafür ist, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und dann soll das Ganze münden, die beiden zusammen im gemeinsamen Lobpreis. Das ist dann die Pointe eigentlich am Ende, Kapitel 15, Vers 7. Darum nehmt einander an. Die Starken und die Schwachen, die einen und die anderen, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und das ist ja das Evangelium, dieser große Hauptteil des Römerbriefs. Es kommt ja auf das an, was Gott für uns getan hat. Und wenn wir das hinkriegen, die einen und die anderen, dass wir uns auf Gott ausrichten und sagen, und das ist unsere gemeinsame Richtung, wir wollen Christus gefallen. Und vielleicht sind wir unterschiedlicher Meinung und so weiter, aber wir haben die gleiche Ausrichtung. Dann führt es in den gemeinsamen Lobpreis zur Ehre Gottes. Und genau das ist das Ziel der Gemeinde, wo Paulus sagt, das führt uns zusammen. Und ich glaube, das ist heute noch genauso. Dass wir nicht uns gegenseitig verachten, dass wir uns auf der anderen Seite nicht gegenseitig verurteilen und dass wir uns gemeinsam ausrichten auf Christus Jesus und ihn loben. Amen.